Herr Jesus, Herr, das bitten wir dich auch für die Versammlung heute Abend, Herr, dass du, Herr, Licht gibst und uns auch geöffnete Augen gibst. Oh, Herr, zeige uns, was du auf dem Herzen hast. Zeige uns die Herrlichkeit deiner Gemeinde. Amen. Ja, ich glaube, wir sind heute mehr online als hier, aber das ist trotzdem gut, dass wir auch hier zusammen sein können. Und ja, wir waren ja hier in Stuttgart in den letzten Wochen in Matthäus 13. 7 Gleichnisse über das Reich. Und ich möchte heute so ein bisschen den Übergang schaffen. Aber es ist eigentlich kein Übergang, sondern es ist eigentlich eine Fortsetzung. Weil unser Anliegen für dieses Wochenende, es ist Christus und die Gemeinde. Aber vielleicht geht's ein Tick leiser, dass die Nachbarn nicht so viel hören. Die Gemeinde. Ich habe es mal versucht so zu formulieren, die Gemeinde ist die Wirklichkeit des Reiches heute. Und ja, wir werden durch einige Verse durchgehen, um einfach zu sehen auch, was das Reich heute für uns ist und warum es so eng mit der Gemeinde verknüpft ist. Aber nochmal zurück zu Matthäus 13. Der Herr fängt ja immer wieder an, das Reich zu erklären. Er sagt immer wieder, das Reich der Himmel ist gleich. Er vergleicht es einmal mit diesem Schatz im Acker, einmal mit der Perle, die der Kaufmann kauft, einmal vergleicht es mit Mehl und mit Sauerteig, was jemand dort hinein verbirgt. Aber er sagt immer wieder, das Reich der Himmel ist gleich. So, diese Gleichnisse, sie dienen dazu, uns das Reich zu offenbaren. Und mein Eindruck ist, ein Gleichnis wäre nicht genug, um uns das Reich zu offenbaren. Man kann es nicht nur von einer Richtung sehen, sondern man muss es eigentlich von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und der Herr möchte es uns auch von verschiedenen Blickwinkeln gerne zeigen, was sein Reich ist. Und angefangen hat der Herr ja mit dem Wort vom Reich. Und das vergleicht er mit einem Sämann, der sät, Samen sät. Auf verschiedene Böden fällt das Wort, fällt der Same, und dementsprechend geht er auch auf und bringt Frucht oder fällt irgendwo hin, wo er keine Frucht bringen kann. Und für mich war es ein starker Eindruck, dass wenn wir von dem Reich Gottes sprechen, dann sprechen wir von etwas Lebendigem. Wir sprechen nicht nur von einem Land, von etwas Irdischem, was dem irdischen Reich oder Land zu vergleichen ist, sondern es geht um Leben. Das war in den letzten Wochen immer wieder so erfrischend, fand ich, zu sehen, das Reich ist lebendig. Wir reden nicht nur von einem Umfeld mit neuen Gesetzen, mit einem anderen König, sondern wir reden von einem Reich, das der Herr mit etwas Lebendigem vergleicht. Mit einem Same, der gestreut wird, aufwächst und am Ende sogar viel Frucht bringt. Ist es nicht wunderbar? Dieses Reich ist voller Leben. Und dieses Reich will Frucht bringen. Ja, ein Bruder hat es ja vor 3-4 Wochen gleich am Anfang von der Versammlung gebracht, dass der Herr möchte gerne Frucht haben. Wer etwas anbaut, wer etwas sät, der möchte gerne Frucht haben. Das ist nicht nur so was Nüchternes, man muss jetzt halt säen und das ist halt im Frühjahr so und ja, sondern das ist eigentlich auch in einer gewissen Vorfreude, dass etwas aufwächst, was eine andere Herrlichkeit hat als das, was gesät wird. So wie wir heute auch schon gesungen haben von der Herrlichkeit der Gemeinde. Ja, die Herrlichkeit der Gemeinde, sie wächst auf. Sie ist am Anfang, ist sie vielleicht nur wie ein kleines Korn. Man sieht noch nicht so viel, aber der Herr möchte, dass etwas aufwächst und Frucht bringt. Ja, und dann kommen zwei Gleichnisse, wo jemand dagegen arbeitet. Einmal ist einer, der kommt nachts und streut Unkraut. Und das andere Mal ist jemand, der kommt und verbirgt den Sauerteig in diesem Mehl. So, da wird dagegen gearbeitet. Obwohl das Reich so eine herrliche Verheißung hat, ist doch auch immer umkämpft. So wie Pflanzen, die wachsen. Ja, jeder, der schon mal Pflanzen angebaut hat, der weiß, es geht nicht von allein. Es muss Unkraut gejätet werden, wobei der Herr noch zusätzlich sagt, auf dem Acker der Welt, da wird sogar das Unkraut wachsen gelassen. Erst am Ende wird ausgerissen. Aber was die Gemeinde anbelangt, hat nicht alles Platz. Sondern der Herr möchte sein Reich rein haben. Ja, und wisst ihr, was ich heute Abend noch sagen wollte, was wir, glaube ich, die letzten Wochen noch nicht so besprochen haben? In diesen Gleichnissen wird immer nicht nur der Same zum Beispiel gesät, sondern der Sämann sät. Oder ich nehme jetzt mal nur die positiven Gleichnisse, als es dann um den Acker geht, da sagt der Herr nicht, dass das Reich der Himmel gleich einem Schatz ist, sondern erwähnt gleich noch einen Menschen, der diesen Schatz gefunden hat. Bei der Perle sagt er auch nicht, das Reich der Himmel ist einer Perle gleich, sondern das Reich der Himmel ist einem Kaufmann gleich, der schöne Perlen suchte. Und ich möchte das deswegen sagen, weil manchmal erscheint das Reich so ein bisschen wie ein Gegenstand, als ob man es mit etwas, einem Gegenstand bloß vergleichen könnte, aber es ist immer noch ein Mensch dort, der Sämann, der Kaufmann, der den Schatz gefunden hat und natürlich im Negativen auch jemand im Spiel. Aber es ist, finde ich, sehr kostbar, das zu sehen. Das Reich ist gleich einem Kaufmann, der Perlen suchte. So, und deswegen, denke ich, können wir in diesem Wochenende auch mit einigem Freimut sagen, dass das Reich zu vergleichen ist mit Christus und der Gemeinde. So wie wir nicht die Gemeinde nur sehen können in sich alleine, sondern Christus immer mit dazugehört, so sehen wir es hier in den Gleichnissen vom Reich auch. Es ist immer noch jemand im Spiel. Der König wird gar nicht erwähnt, obwohl er eigentlich auch in einem Reich eine wichtige Rolle hat. Aber das Reich hängt mit einer Person zusammen. So möchte ich es heute Abend mal sagen. So wie die Gemeinde auch. Ja, und dann haben wir noch gesehen, dass dieses Reich, es wächst. Einerseits wachsen die Samen auf und bringen Frucht, aber andererseits sieht man auch eine Entwicklung. In dem ersten Gleichnis werden viele Samen gesät. Wie viele wissen wir nicht, aber es gehen mehrere auf und im zweiten Gleichnis auch. Und dann, im dritten auch, da ist nur noch ein Same. Plötzlich kommt hier, wird ein bisschen fokussiert. Einerseits ist das Reich was ganz Individuelles. Ja? Jeder von uns kommt mit dem Herrn Jesus in Berührung, sieht seine Herrlichkeit, gibt ihm sein Leben und erfährt, der Herr ist lebendig. Ja, so ist, so kommen wir in das Reich. Ja? Wie er zu Nikodemus gesagt hat, man muss von Neuem geboren werden, um das Reich zu kommen. Das ist etwas sehr, sehr Individuelles. Das können wir nicht gemeinsam tun. Wir können nicht für jemand, der es vielleicht heute Abend noch nicht getan hätte, für den können wir nicht in das Reich hineingehen. Jeder muss persönlich den Eingang in das Reich nehmen. Das ist ganz individuell. Aber dann die späteren Gleichnisse, da sieht man, dass das Individuelle in den Hintergrund tritt. Zum Beispiel, als er von dem Mehl spricht, in Vers 33 sagt er, das Reich ist einem Sauerteig gleich, den eine Frau nahm und in 3 Maß feinem Mehl verbarg. Also da sind es nicht mehr die Körner, sondern da ist das Mehl gemahlen. Und letzten Sonntag kam das ja auch raus, dass jetzt geht's nicht mehr um die einzelnen Körner, die Unterscheidbarkeit oder diese Individualität der einzelnen Körner, die ist jetzt verschwunden. Jetzt ist plötzlich aus vielen Körnern ist Mehl geworden. Also etwas, was nur noch als in der Summe besteht. Und später, wenn es gebacken wird, ist es sogar nur noch ein Laib Brot. Also das heißt, aus einer ganz persönlichen Erfahrung von vielen wächst hier etwas hervor, was ein Gemeinsames, ein Ganzes wird. Und das sieht man auch in den folgenden Gleichnissen. In dem Acker, da ist, wie viele Schätze sind verborgen? Es gibt nur noch einen Schatz, ein Riesenacker und ein Schatz. Ich weiß nicht, wie groß. Aber auf jeden Fall war er sicher deutlich größer als der Schatz, der drin war. Aber dieser große Acker, der spielt plötzlich nicht mehr die Rolle, sondern jetzt spielt der Schatz die Rolle. Ein Schatz, der da drin ist. Das gleiche mit der Perle. Der Kaufmann, sagt er hier, das Reich der Himmel ist gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Er ist eigentlich losgezogen, um nach mehreren Perlen zu suchen. Schöne Perlen. Steht nicht wie viele. Er wollte schöne Perlen suchen. Vielleicht sogar das Geschäft des Kaufmanns ist hier nicht beschrieben, aber auf jeden Fall, er war erstmal noch nicht auf dieses eine fokussiert, wie es scheint. Aber dann, als er die eine kostbare Perle findet, als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Also jetzt will dieser Kaufmann nur noch eins, diese eine Perle. Alles andere war ihm egal. Also wenn ich das heute so sagen darf, es war ihm sogar sein Geschäft egal, weil er hat ja alles verkauft, nur noch für die eine Perle. Danach hat er sozusagen nur noch diese Perle gehabt. Nichts mehr übrig. So, es war sie ihm so kostbar. Und der Herr hat sich auf diese eine Perle fokussiert. Der Kaufmann. So ist das Reich etwas, was ganz in Einheit besteht. In einer Gesamtheit einerseits, aber andererseits auch eins. Und da ist eine Perle, die ist wunderbar. Da ist nicht mehr die Frage, wie viel gibt's denn und kann eine Perle so kostbar sein? Müsste man nicht noch andere dazu nehmen? Es gibt nur noch diese eine. So war der Kaufmann auf eine Perle ausgerichtet. Und dafür hat er alles verkauft. Wir steigen heute nicht mehr in die Verse alle ein, aber man sieht ja auch im Neuen Testament verschiedene Verse, wie der Herr alles gegeben hat Zum einen, um die Menschen zu erkaufen, aber ganz besonders auch, um die Gemeinde, seinen Leib für sich zu erlösen, zu erretten. Ja, ist es nicht wunderbar? Der Herr möchte diese eine Perle. Und ich möchte einen kleinen Ausblick auf das geben, was wir vielleicht morgen Gemeinschaft haben. Ist euch aufgefallen? Der Kaufmann, der sucht schöne Perlen. Hat er eine schöne gefunden? Nee, er hat eine sehr kostbare gefunden. Also ich weiß nicht, ich habe in diesem Kapitel in Matthäus 13 was gelernt. Man muss diese Verse sehr, sehr genau lesen. Man kann nicht so ungefähr drauf schauen und ja, das ist hier so und so. Und manchmal, wenn man es nochmal liest, denkt man, oh, es ist ja gar nicht so. Der Herr hat keine schöne Perle gefunden. Der Herr hat eine kostbare Perle gefunden. Also ich möchte mir heute erlauben zu sagen, der Herr, als er die Gemeinde erkauft hat, da gab es noch was zu tun, bis eine schöne Perle draus wurde, aber vielleicht ist die Interpretation zu weit. Aber auf jeden Fall für den Herrn war es so kostbar, sie zu erkaufen, diese kostbare Perle. Ja, und dann möchte ich noch mal ein bisschen auf den Ablauf der Dinge zu sprechen kommen. Ich kann nicht so viel sagen wie letzte Woche, wer will, mag es nachhören. Aber das Reich hat in unterschiedlichen Zeiten einen unterschiedlichen Ausdruck. Zum Beispiel, als der Herr kommt und seinen Dienst antritt, sagt er den Menschen, können wir vielleicht lesen, in Matthäus 4, Vers 17, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also als der Herr seinen Dienst angefangen hat, sagt er, das Reich ist nahe. Also offensichtlich war es noch nicht da. Zu Nikodemus sagt er, wir lesen heute die Verse, das ist besser, Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete zu ihm, also zum Nikodemus, der zu ihm gekommen ist, um etwas zu hören. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Auch eine bedeutsame Formulierung. Der Herr sagt ja nicht hineinkommen, sondern er sagt sehen. Also wir müssen von Neuem geboren werden. Wir müssen das Leben Jesu aufnehmen, damit wir das Reich Gottes sehen können. Vielleicht mag jemand denken, na ja, ich kann ja ganz einfach hierher kommen und dann sehe ich was. Ja, genau, die Halle hier, die kann man leicht sehen. Zur Türe reinkommen, ein paar Schritte weiter, dann kann man alles sehen hier. Aber um das Reich Gottes zu sehen, müssen wir von Neuem geboren sein. Ja, so sehen wir das Reich. Und dann sagt der Herr an einer Stelle in Lukas, da sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Am Anfang sagt er, das Reich ist nahe gekommen. Und dann sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So, ja, da wächst etwas. Durch die Gegenwart des Herrn ist das Reich auf diese Erde gekommen. Zumindest sagt er den Menschen dort, es ist mitten unter euch. So, wie geht's weiter? Der Herr ist ans Kreuz gegangen, gestorben, aufgefahren zum Vater. Und dann ist er nochmal 40 Tage auf dieser Erde gewesen. Und Apostelgeschichte berichtet Folgendes über diese Zeit. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen hat er, also der Herr Jesus, sich auch lebendig erzeigt nach seinem Leiden durch viele sichere Beweise, indem er sich 40 Tage lang unter ihnen sehen ließ und von den Dingen des Reiches Gottes redete. Also das war das, was der Herr, wofür er sich Zeit genommen hat, nochmal 40 Tage, um weiter zu den Jüngern und vielleicht auch den anderen Menschen die Dinge des Reiches Gottes zu reden. Das war sein Anliegen. Ja, und er hat sicher viel davon geredet. Auf jeden Fall ist es dann in Vers 6 so, dass die zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Also sie hatten es so verstanden, jetzt muss das Reich ganz sichtbar kommen für Israel. Es muss jetzt was geschehen. Wenn der Herr so viel vom Reich spricht, muss doch jetzt hier auf dieser Erde etwas passieren. Und sie dachten an das irdische Reich, das Volk Israel und das Reich, was er unter ihnen hatte. Ein König, der regiert und dort sein Reich ganz vor Ort hat. Der Herr sagt nur, es gebührt euch nicht, die Zeiten oder Stunden zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er zusehends emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Man könnte meinen, jetzt ist das Reich erstmal verschwunden. Der Herr sagte ja, als er da war, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn er jetzt aufgefahren ist, ja, wo ist eigentlich jetzt das Reich? Wo ist der Bereich, in dem der Herr heute regiert? Ja, wenn wir Apostelgeschichte weiterlesen, dann sehen wir es eigentlich recht schnell. In Kapitel 2 wird das Evangelium gepredigt und am Ende von Kapitel 2, ab Vers 42, dann sehen wir den Anfang des Gemeindelebens. Sehen wir, dass das Reich ganz praktisch kam durch die Gemeinde. So, es wurden viele gerettet. Und die, Vers 42, blieben beständig und in der Lehre und der Gemeinschaft der Apostel im Brotbrechen und im Gebet. Und täglich und stets waren sie einmütig. Also hier fängt oder ist diese Einmütigkeit plötzlich offenbar geworden? Es ist nicht mehr nur eine Vielzahl von Menschen, die gläubig wurden, sondern der Herr hat etwas zusammengefügt in Einheit. Wie es von dem Reich auch gezeigt hat, dass das Reich in Einheit besteht, so ist es hier auch mit der Gemeinde, mit den Gläubigen. Sie blieben und täglich und stets waren sie einmütig im Tempel, brachen von Haus zu Haus das Brot, nahmen ihre Speise mit Freude und Lauterkeit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Und der Herr fügte die zusammen, die täglich gerettet wurden. So, wir sehen hier etwas von der Wirklichkeit des Reiches. Menschen, die in eins zusammengefügt werden. In Einheit und in dem Herrn. So, was mein Anliegen ist in diesen Versen, dass wir eigentlich diesen Übergang nochmal sehen, auch in dem Licht des Reiches. Wenn der Herr sagt, er will, dass sein Reich komme, und wenn er sagt, wir sollen beten, dass sein Reich komme, und dann fährt er auf in den Himmel und fängt an, die Gemeinde zu bauen. Dann sehen wir auch, dass von diesem Zeitpunkt an, wo der Herr nicht mehr sichtbar auf dieser Erde gewandelt hat, seine Herrschaft und sein Reich durch die Gemeinde zum Ausdruck kommt. Und ja, es gäbe in der Apostelgeschichte noch so manchen schönen Vers, auch über das Reich. Zum Beispiel werden die Jünger an einer Stelle beschuldigt, als sie das Evangelium predigen. Wisst ihr, was man ihnen vorwirft? Dass sie predigen, dass ein anderer König sei. Also für mich ein eindeutiger Indikator, dass sie weiter das Evangelium vom Reich gepredigt haben. So deutlich, dass sogar die, die gegen sie waren, das verstanden haben, dass sie einen anderen König gepredigt haben. Ja, und bis zum Ende in Apostelgeschichte sieht man es auch. Paulus dort in Rom, dann ganz am Ende in Kapitel 28, hatte er seine Mietwohnung. Er nahm alle auf, in Vers 30, die zu ihm kamen, und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Also er hat hier weiter dieses Anliegen gehabt von dem Reich Gottes. Ja, aber vielleicht um noch mal ein bisschen zu untermauern, dieser Zusammenhang zwischen dem Reich und der Gemeinde. Vielleicht können wir noch ein bisschen in Epheser 4 lesen. Und zwar Epheser 4 ab Vers 12 oder 11 schon. Sagt er, er hat einige Apostel gegeben, einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi. Ist das nicht wunderbar? Er will uns heute zusammenfügen. Durch Diener auch, aber auch Ja, durch das Festhalten am Haupt sieht man später. Aber auf jeden Fall, was er haben möchte, ist die Einheit des Glaubens. Bis dahin, dass er sagt, zu einem erwachsenen Mann. Es ist wie bei dem Reich, oder? Am Anfang sind noch viele, die glauben, die von Neuem geboren werden und so das Reich sehen können. Aber später sehen wir, dass aus den vielen, die glauben, nicht mehr viele sind, sondern der Herr fügt zusammen in Einheit. Er möchte die Einheit des Glaubens haben. Das war sein Anliegen. Er möchte nicht nur viele Gläubige haben, das ist wunderbar, je mehr gerettet werden und glauben, desto besser. Aber diese vielen Gläubigen, die möchte der Herr in eins zusammenbringen. Ja, er hat schon durch seinen Tod am Kreuz, aber er möchte es heute auch ganz praktisch zusammenbringen zu der Einheit des Glaubens, zu einem erwachsenen Mann, zu einem neuen Menschen. Und das ist etwas, was man immer wieder sieht. Den Vers habe ich nicht rausgesucht. Ich muss ihn mal raussuchen. Es ist im Timotheusbrief, glaube ich. Da geht es um das Gesetz. Und er sagt, das Gesetz, für wen ist es? Nicht, mal gucken, ob ich schnell finde. Ah, das ist 1. Timotheus 1, Vers 9. Ihr müsst mal gut achten auf die Einzahl und Mehrzahl in diesem Vers. In der Einsicht, dass das Gesetz nicht für den Gerechten gegeben ist, sondern für Gesetzlose, Aufsässige, Gottlose, Sünder, Unheilige, Weltliche und so weiter. Also der alte Mensch wird hier in vielen Personen benannt. Gesetzlose, Aufsässige, Gottlose. Also der alte Mensch sind viele einzelne Menschen, Milliarden auf dieser Erde. Aber er sagt, das Gesetz ist nicht für den Gerechten. Er sagt nicht für die Gerechten, sondern für den Gerechten. Also, ich würde sagen, er spricht an dieser Stelle auch von dem neuen Menschen. Von dem, was der Herr in Einheit zusammengefügt hat. Wenn wir in Christus sind, in diesem einen neuen Menschen, da gilt das Gesetz für uns nicht mehr. Da sind wir auch nicht mehr unter der Sünde. Da sind wir nicht mehr Gottlose, nicht mehr Sünder, nicht mehr was hier alles steht. Sondern da sind wir einer und wir sind der Gerechte in Christus als sein Leib. So, auf jeden Fall, der Herr hat dieses Anliegen für den einen neuen Menschen, zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses, der Fülle Christi. Dieser eine neue Mensch, der hat Anteil an der Fülle Christi. Der hat Anteil an der ganzen Versorgung, an dem Leben, an dem Reichtum. Und er kann Christus heute auf der Erde zum Ausdruck bringen. Er ist, im Reich gesprochen, heute der Ausdruck dieses Reiches. Vers 14. Damit wir nicht mehr Kinder sind, von Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre nach dem Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit, die zur Systematisierung des Irrtums führt. Also das Menschliche ist durchaus noch da. Das menschliche Lehren, Wind der Lehre, Trugspiel der Menschen, es ist noch da. Wie bei dem Reich auch, oder? Wie wir vorher gelesen haben. Da ist noch jemand, der versucht, Sauerteig in das Mehl einzuarbeiten. Da ist noch jemand da, der versucht, dagegen zu arbeiten. Und so ist es hier auch. Es gibt noch diese Einflüsse, die den neuen Menschen umwehen, wie der Wind der Leere. Aber wir sollen uns nicht mehr davon umhertreiben lassen. Der Herr möchte uns bewahren. Und so wie der Wind manchmal seine Richtung ändert, so ist es auch mit dem Wind der Leere. Gell? Ein Wind kann ja sehr stark sein. Und hier in unserem Region ist es ja meistens ein Westwind. Da weiß man, woher er kommt und kennt auch seine Folgen. Aber manchmal kommt er plötzlich aus einer anderen Richtung. Obwohl er von Westen so stark und so oft weht, manchmal kommt er von einer anderen Richtung. Und wir sollen auch wachsam sein, uns nicht umhertreiben zu lassen von verschiedenem Wind, der Leere, der gerade top aktuell zu sein scheint. Ja, es gibt immer wieder Dinge, die so top aktuell auch unter den Gläubigen kursieren. Möge der Herr uns bewahren, dass wir fest bleiben und uns nicht umhertreiben lassen, damit wir nicht mehr Kinder sind, hin und her geworfen und umhergetrieben. Und was sagt er? Lasst uns aber die Wahrheit festhalten und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Jetzt kommt hier das Haupt, also es ist ja vorher in Epheser auch beschrieben, der wichtige und bekannte Vers, dass der Herr als Haupt, als Herr über alles heute unser Haupt ist in der Gemeinde. Bevor ich es jetzt aber so schlecht zitiere, lese ich es lieber vor. Epheser 1, Vers 22. Er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also er ist Haupt über alles, aber ganz besonders ist er der Gemeinde gegeben. So wie ein Reich immer einen Herrscher hat, so hat die Gemeinde auch ein Haupt, Christus. Und wir wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist. Und das Haupt ist einerseits unser Herr und andererseits ist er als das Haupt auch die Garantie. Die Garantie, dass der Leib versorgt ist. Die Garantie, dass der Leib bewahrt ist, aber auch die Garantie, dass der Leib in eins zusammengefügt werden kann. Je näher wir am Haupt dran sind, desto besser wir am Haupt festhalten, desto mehr ist die Einheit möglich. Wenn wir alle so ein bisschen weit weg sind von dem Haupt, dann ist es manchmal nicht so einfach. Wenn wir die Entfernung ausprobieren, die maximale Entfernung vom Haupt, dann wächst auch so ein bisschen die maximale Entfernung unter den Gliedern. Und ja, man kann da schon manches ein bisschen austesten, aber es wird uns immer auch ein bisschen wegbringen von der Versorgung des Herrn und von der Leichtigkeit, die Einheit zu halten. Plötzlich werden Dinge groß, plötzlich werden Lehren groß, plötzlich macht sich dies oder das andere auf, aber wir wollen es nicht, sondern wir wollen die Wahrheit festhalten in der Liebe und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Aus welchem der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Darreichung gemäß der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles das Wachstum des Leibes vollzieht zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, das ist, was der Herr heute wirken will in der Gemeinde. Als das Haupt möchte er gerne den ganzen Leib zusammenfügen in eins. Und Einheit ist kein Thema. Wisst ihr, wie oft das Wort Einheit im Neuen Testament vorkommt? Grobe Schätzung. 2-mal, 20-mal, 200-mal. Was sagst du, Nello? Schwierig. Ja, ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen mir geholfen und hab's nachgeschlagen. 2-mal. Also das Wort Einheit kommt 2-mal. Jetzt möge mir keiner das falsch auslegen und sagen, der Andreas hat gesagt, die Einheit ist nicht wichtig, die kommt nur 2-mal vor im Neuen Testament. Also das ist definitiv nicht das, was ich sagen will, weil wenn wir schauen, im Neuen Testament ist sehr viel darüber gesprochen. Aber es ist interessanterweise oft umschrieben mit dem Wort eins. Der eine neue Mensch oder dass sie alle eins seien oder es gibt viele Verse, ihr könnt mal nachschlagen, oder der eine Leib in 1. Korinther 12, Römer 12. So, es ist gebunden an diese Person, an Haupt und Leib. Daran hängt das Einssein. Wäre die Einheit nur eine Theorie, dann wäre es eine schwierige Sache. Und ich möchte mir heute Abend es erlauben zu sagen, vielleicht ist es deswegen auch gar nicht so oft von der Einheit die Rede, sondern vielmehr von dem Einssein im Leib und in Christus. Ja, Herr Jesus, so, wir wollen kein Thema, sondern wir wollen die Wirklichkeit. So wie das Reich kein Thema ist, sondern die Wirklichkeit des Reiches, das ist, was wir brauchen. So ist es auch mit der Gemeinde und der Einheit der Gemeinde. Es ist eine Wirklichkeit, die der Herr geschaffen hat und die er heute ganz, ganz praktisch auf dieser Erde zum Ausdruck bringen will. In der Gemeinde, hier am Ort, will er ganz praktisch zeigen, die Einheit, die er geschaffen hat. Und ja, es ist eine wunderbare praktische Einheit. Ja, sie hängt in einer gewissen Weise an unserem Zusammenkommen. Also ich möchte jetzt niemand, der online dabei ist, irgendwie nahe treten. Und ich online können wir auch zusammenkommen. Aber wir müssen in irgendeiner Form zusammenkommen. Wir hoffen, dass der Virus in baldiger Zeit kein Thema ist mehr und dann alle hier wieder zusammenkommen können. Aber wir brauchen dieses Zusammenkommen, sei es online im Moment gerade oder vor Ort. Aber eins sein kann nicht nur theoretisch sein. Es kann nicht nur sein, dass ich weiß, ja, da gibt's noch mehr, die auch an den Herrn glauben. Eins sein lebt von Gemeinschaft. Kann auch am Telefon sein, kann auch in der Familie sein. Aber eins sein, es ist Gemeinschaft. Es ist Austeilung, wie er hier auch sagt, gell? Der Leib wird zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Darreichung. Also das hält zusammen, das fügt zusammen in Einheit, die Austeilung. Und wir brauchen sie. Wir brauchen jedes Glied und wir brauchen im Gemeindeleben reichlich Austeilung, Darreichung. Ich will heute, kann nicht mehr zu viel davon sagen, aber diese Idee, ich hole mir irgendwo das, was ich geistlich brauche, her. Ich suche mir da eine Quelle, die mich gut versorgt. Das ist nicht so das, was ich hier im Epheserbrief sehen kann. Sondern hier sieht man, wir halten am Haupt fest. Wir sind mit den einzelnen Gliedern am Leib zusammengefügt, zusammengehalten. Und so werden wir versorgt. So werden wir versorgt mit allem, was zum Leben nötig ist. Wir brauchen nicht etwas suchen, eine Quelle suchen, die nicht versiegt, sondern wir sind ja im Leib, sind dort ans Haupt angeschlossen und viele Glieder, die auch da reichen. Gemäß der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles. Das Wachstum des Leibes vollzieht zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, möge der Herr uns so zusammenfügen. In Einheit, in Liebe, gemäß dem Leben, gemäß seiner Darreichung und seiner Herrschaft. Und dann ist es auch so, dass das Reich heute ganz praktisch zum Ausdruck kommt. Dann ist es, obwohl der Herr aufgefahren ist, ist doch hier auf der Erde sein Reich sichtbar, ein Zeugnis seines Reiches da. Lob den Herrn, möge sein Reich kommen. Amen.